Eines der letzten Lieder, die wir gesungen haben, ist it is well with my soul. Das, was der Martin also berührt hat, hat mich wirklich auch berührt. Und ich glaube, in Zeiten von Unsicherheit ist es wichtig zu wissen, es gibt einen Fels, wo man drauf steht, dass die ewige Grundlage, wo niemand verrücken kann, das Fundament, das gelegt ist in Christus Jesus. Und ein paar wenige Glückliche, Auserwählte, wie du und ich, dürfen auf diesem Felsen stehen. Und da gibt es viele, wahrscheinlich über 90% von der Bevölkerung von Schweiz oder in Europa, die diesen Felsen nicht persönlich kennt. Darum für mich ganz persönlich sind Krisen Chancen. Ich habe nie gesagt, wir sollen den Virus wegbetten. Ich sage, wir sollen den Virus gebrauchen in dieser Not, in dieser Schwierigkeit, wo man drinnen ist, damit Menschen zu Jesus finden, damit Menschen ihre Herzen auftun, damit die Menschen ihre Herzen demütigen, damit Menschen ihre Knie beugen. Ich freue mich nicht am Leid, wo ist, aber ich will doch sehen, dass das, was dann müssen, an Gott vorbeigehen, um das gebrauchen, dass Menschen zu Jesus finden. Ich glaube, wir können von der verfolgten Kirche lernen. Vor 12 Jahren hat es etwa 100 Millionen verfolgte Christen auf dem Planet gegeben. 10 Jahre später hat es 200 Millionen verfolgte Christen auf dem Planet gegeben. Innerhalb von 2 Jahren, im heutigen Zeitpunkt, hat es nochmal 50 Millionen obendrauf gegeben. Und es ist also eine Anzahl von Menschen, die vor Corona, lang vor Corona, durch grösstes Leid und grösste Not haben durch müssen. Und ich habe angefangen zu lernen von dieser Kille, die blutet, die schmerzt, die Leid trägt, die so nahe auch am Herz von Gott ist, weil sie gezwungen worden ist ins Gebet. Gebet ist nicht eine Freizeitbeschäftigung mehr gewesen, sondern es ist eine Überlebensstrategie gewesen. Und in diesem Überleben drin hat Gott angefangen zu reden. Und mir hat erst kürzlich ein Leiter von der chinesischen Untergrundkille gesagt, der leitet den Hauskreis ist nicht so ein grosser Hauskreis, nur 12 Millionen Leute. Und er hat gesagt, zumindest in der Verfolgung drin, haben wir nie gesagt, lass uns gegen die Verfolgung beten. Wir haben immer gesagt, lass uns von Gott Kraft bekommen, dass wir durch die Verfolgung durch müssen und dass da, wo wir drinstehen, dass das Gott gebraucht, um seinen Namen zu verherrlichen, um seinen Namen gross zu machen. Und das ist das, was mein Gebet ist. Ich muss sagen, ich habe noch nie so viel Offenheit gesehen. Ich bin vor 12 Tagen von Singapur, Indonesien, Malaysia zurückgekommen. Lang bevor die Schweiz reagiert hat, hast du dort schon müssen mit den Masken rumlaufen, bist du mit Wärmebildkameras empfangen worden, mit Ärzteteams links, mit Ärzteteam rechts. Überall ist eine Temperaturmesspistole ins Hirn gekriegt und zum Schauen, ob du Fieber hast oder nicht. Und dann kommst du zurück auf Zürich und da ist einfach, du laufst aus dem Flüger raus und irgendwo so her. Und die Schweizer denken, das ist, ja, der Virus, der kennt in dem Fall Grenzen, oder? In der Schweiz gibt es das nicht. Aber etwas ist geblieben, die Not und die Verunsicherung der Menschen, auch bei vielen Christen, muss ich sagen, aber vor allem bei Menschen, die eben Gott nicht kennen. Und ich glaube, die Not, ich meine, mein Evangelistenherz geht auf in dieser Zeit drin. Es hat noch nie so viele Möglichkeiten gegeben, zum Säen, Pflanzen, Begüssen. Das heisst in der Bibel sogar, es wird eine Zeit kommen, wo man mit der einen Hand sät und mit der anderen Hand erntet. Vielleicht ist das eine von diesen Vorzeichen, wo wir drinnen stehen, dass wir den Leuten sagen können, wer der wahrhaftige Halt und Schutz ist und gleichzeitig sie ernten für Jesus. Das ist eigentlich so mein Gebet. Der Titel vom heutigen Tag, vom heutigen Morgen, habe ich lang auch vor Corona gewählt. Das ist Gebet, Langeweile oder Faszination. Als Pastor weiß man, wie schwierig das ist, die Schöfli zu bewegen, ins Gebet zu kommen, ausser das ist eine Not da. Und viele Länder, wo Christen beten, ist, weil eben Not da ist. Der Iran, wo die schnellst wachsende Kirche weltweit hat, die sind erst dann ins Gebet gegangen, wo die Regierung angefangen hat, Bischöfe umbringen und sie verfolgen und so wollen die offizielle Kirche ausmerzen. Und so sind die Leute vom Montag bis Samstag im Gebet gewesen. Und das ist heute der Motor von der Erweckung, wo nach wie vor Tausende und aber Tausende im Iran in die Arme Jesus hineintreibt. Und ich glaube, der Motor von uns ist, und das haben wir heute Morgen gemerkt bei euch, ihr habt so eine Einheit, auch durch die Not von Kegis, die da ist mit der Carina. Das ist, mir gespürt, das ist eine Einheit da, wo zusammenschweißt. Und Gott sagt, in der Einheit drinnen, da wirkt sein Geist. Und er wirkt dann in verschiedenen Schichten und Ebenen. Und ich glaube, das ist das, was so wichtig ist, dass wir sagen, jawohl, wir wollen, wie Corrie ten Boom gesagt hat, ist Gebet dein Lenkrad oder ist das Gebet dein Ersatzreifen? Der Ersatzreifen ist er sehr häufig, wenn die Not nicht da ist. Aber er fährt einfach zum Lenkrad werden, wenn die Not an die Türe klopft. Und wir wissen, die kommt unmittelbar da rein. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht mit dem Virus, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Furcht. Es ist jetzt der Moment, wo Jesus gesagt hat, solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht in dieser Welt. Und wo er gegangen ist, hat er gesagt, und jetzt sind ihr das Licht in dieser Welt. Und ich glaube, es ist der Moment, wo wir dürfen sagen, jawohl, wir stehen auf dem unverrückbaren Felsen Jesus Christus. Wir scheinen wie ein Leuchtturm im Sturm drin und wir wanken nicht und wir sagen den Leuten, wo der Weg zu dem Vaterherrn ist, an das Vaterherz durch den Jesus, durch die Wahrheit, durch das Leben, durch das, was er uns ausgestreckt hat, seine ausgestreckten, durchbohrten Hände, das ist das, was wir verkünden müssen, glaube ich. Das ist das, was jetzt unser Job ist. Nebst dem, dass wir machen müssen, was die Bibel schon lange sagt, was ist das Erste und was ist das Wichtigste? 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3, wo man sich so gut merken kann, was ist erstens, zweitens, drittens das Wichtigste, ist das Gebet. Du hast es gesagt, Marcel, Gebet für die Regierung. Das Erste, was Gott von uns will, beten für eure Regierung, dass sie weise Entscheidungen treffen. Beten für die Regierung, dass ihr ein friedliches, stilles und ruhiges und angenehmes Leben in diesem Land dürfen leben, wo ihr daheim sind. Und dann sagt uns das Zweite ist, beten für die Menschen, die verloren sind. Beten für die Menschen, die Christus nicht kennen. Beten für Seelen, die gerettet werden. Ich möchte das Bild zeigen. Das ist letzte Woche passiert. Unsere russischen Evangelisten sind am Polarkreis angekommen, auf der Suche nach den letzten Völkern, die Christus nicht kennen. Sind dort oben angekommen und kommen immer wieder auf Leute, wo 500 Leute, 1500 Leute, wo man nicht gewusst haben, dass sie überhaupt noch dort sind, wo Christus nicht kennen, und bringen in dieser ganzen Not, in dieser ganzen Kälte, bei minus 60 Grad, 40 Grad, bringen sie das Evangelium rein. Und das Gebet ist vorausgegangen, aber das Gebet ist nicht abgeschlossen, wenn man nicht nach dem Gebet, wo wir gebetet haben, dass die Ungläubigen, die Menschen, die Christus nicht kennen, zu Jesus finden, wenn man nicht den Schritt vom Glauben macht und bis an die Enden der Erde geht oder halt dann eben zum Nachbarn und ihm Mut macht in Christus. Ab und zu denke ich, Jesus, ich weiss, du bist dermassen effizient, du bist dermassen gross. Er misst mit der Spanne von seiner Hand das Universum. Er schnippt einmal mit den Fingern und wir sind oder wir sind nicht mehr. Das ist alles in seiner Hand. Alles, was ist, muss an ihm vorbei. Und ich denke, Jesus, ich meine, wo du gesprochen hast, es werde Licht und es entstehe. Seither glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mit 285.000 Kilometer pro Stunde entwickelt sich das Universum in alle Richtungen. Es ist so viel Leben in ihm drin, dass es einfach nur noch boostet in alle Richtungen. Und das Leben ist in uns drin. Das Leben hat in uns drin Wohnung genommen. Das Leben, das Christus von den Toten auferweckt hat, nach 3 Tagen, wohnt in mir und in uns drin. Und stell dir vor, wenn wir unsere Hand ausstrecken, wenn wir unsere Hand segnend über eine Nation ausstrecken, über ein Volk, über ein Dorf, zu den Menschen gehen und sie ermutigen, was da anfängt zu fliessen. Wer mein Wort glaubt, die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme des Lebendigen Wassers fließen. Ich sage, Jesus, du kannst mit Lichtgeschwindigkeit schaffen. Wieso dauert es mit diesen Gebeten immer so ellenlang? Ich meine, wie viele Gebete haben wir gesprochen über Wochen, über Monate und über Jahre inne und man sieht nicht, wo sich irgendeine Art und Weise bewegen sollte. Aber ich glaube, wir kommen mehr und mehr. Ich glaube, das ist das, was du sagst. Gott ist etwas am Vorbereiten. Ich habe den Eindruck, in den letzten Wochen und Monaten im Gebet, es ist sich wirklich im geistlichen Raum ist sich etwas am Verändern. Es hat einen Druck um die Not hat es zugenommen. Und finster zunimmt, kann ich sagen, in 30 Jahren Christ sein und in all den Ländern, wo wir unterwegs sind, vom Irak über Nordkorea, über Syrien, wo der Krieg am Wüten ist, wo die Finsternis am Wüten ist, wo der Teufel am Fletschen und am Wüten ist, wo immer was finster ist, ist die Herrlichkeit Gottes nicht weit weg. Wo immer es finster ist, ist Gott fähig, innerhalb von Bruchteil von Sekunden etwas zu verändern und seinen Namen zu verherrlichen. Das sehen wir immer wieder. Wir haben gerade im Oktober 2019, wo die türkische Invasion auf Syrien passiert ist, sind wieder Hunderttausende von Flüchtlingen unterwegs in Kobane, wo wir am Arbeiten sind, sind neu innerhalb von wenigen Wochen 80.000 70'000 neue Flüchtlinge sind aufgekreuzt. Und dann was machst du? Ja, du kannst nichts anderes als zum Himmel rufen und beten, weil erst gerade hat es geheissen, der Krieg in Syrien ist quasi zu Ende, der IS ist besiegt und kaum passiert das, passierend bei uns auf dem Spendenkonto Syrien, ist der absolute freie Fall, oder? Ich habe aber 60'000 bis 80'000 Menschen, die ich jeden Tag mit Brot muss ernähren dort. Und die bekommen nicht nur physisches Brot, die bekommen auch geistliches Brot, weil eingepackt ist das Brot im Brotpapier, wo der QR-Code hinten drauf ist, wenn es mit dem Handy scannt. Menschen ist das Neue Testament in allen kurdischen Sprachen und im Arabisch drauf. Also die Leute tun nicht einfach nur in den Flüchtlingscamps tun die Brot essen und aus Langeweile warten, bis der nächste Tag kommt, sie ein neues Brot kommt. Nein, sie können das geistliche Brot zu sich nehmen. Und ich denke, Jesus, die Chance, die gewaltige Chance, und ich habe keinen Stutz, Entschuldigung, wenn Sie so sagen, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, um 60 bis 80'000 Leute irgendwie zu essen geben. Was machst du denn? Dann habe ich schon angefangen, meine alten Management-Skills vornehmen und denke, was könntest du alles machen, um die Welt, um die Christenwelt zu bewegen, damit ein paar Rappen kommen? Bis der Gott auf den Schwanz steht und sagt, so funktioniert es nicht, Junge. So geht es nicht, hast du nicht begriffen. Wenn du bettest, dann strecke ich meinen Arm aus durch meinen heiligen Knecht Jesus Christus, der in dir und in mir ist, zu was? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Und wenn ich so im Büro sitze, sage ich, hast du eigentlich recht, Jesus? Wie kann ich nach so vielen Jahren Christ sein, mich von den Umständen so umtreiben lassen und vergessen, was die geistlichen Wahrheiten sind? Dann bin ich ins Büro zu dem Pastor, wo mir das Büro zur Verfügung gestellt hat, und klopfe an und sage, Michi, Gebet tut Not. Und dann sagt er, können wir nein, jetzt müssen wir beten. Komm, mir fehlt das Geld in der Kasse. Ich weiss nicht, wie ich nächste Woche muss den Leuten dort unten das Mehl besorgen und der Diesel und die 32 Witwen, die in der Bäckerei arbeiten. Ich weiss es nicht. Aber ich weiss etwas. Das heisst, im Psalm 87, Vers 8, alle Quellen sind in dir. Das heisst, wenn Gott sagt, alle Quellen, alle Versorgung ist in mir, dann ist es für Geist, Seele und Leib gemeint. Das spielt für den Herrn gar keine Rolle, ob es ein geistlich, seelisch oder für physisch ist. Dann sage ich, schau, das habe ich gewusst. Ich weiss, ich muss mich darauf abstützen, was das Wort Gottes, was das Gesetz sagt, was das Wort sagt, wo unverrückbar ist. Wenn es in Matthäus 24, 35 heisst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Verheißungen bleiben stehen. Es gibt einen Klapp von der Tasche und Himmel und Erde gibt es nicht mehr, aber sein Wort wird bestehen bleiben. Also muss ich mich in einer heiligen Sturheit auf das Wort abstützen. Und dann habe ich gesagt, Michi, Psalm 87, 8, alle Quellen sind in dir. Und dann heisst es noch in Matthäus 18, 19, wenn zwei oder drei zusammenkommen und bitten in einer Sache, wenn es im Glauben eins werden, sie stützen sich ab auf die Verheißung und sie bitten in einer Sache, wird Vater im Himmel hören, Vater im Himmel wird geben, warum sie gebetet haben. Dann sind wir gebeten, vielleicht eine Viertelstunde, nicht viel länger, bis der Frieden gekommen ist, bis der Geist Gottes gesagt hat, es ist durch. Und dann drei Tage später, ist wirklich interessant, kriege ich ein E-Mail, da steht, bitte sende mir das Bankkonto, ich möchte gerne 80 Komma überweisen. Und ich denke, ist das erstens Fake News? Zweitens habe ich gewusst, ist es 80 Franken oder ist es 80'000 Franken? Ich rufe dem an und sage, vielmals Dankeschön, ich habe da ein Mail bekommen, sie möchten gerne Geld für Syrien überweisen. Jetzt weiss ich nicht, sind das 80 Franken oder 80'000? Er sagt, das sind 80'000. Dann sage ich, ja, Entschuldigung, kennen wir uns eigentlich? Und er sagt, wir haben uns vor 20 Jahren an einem Skilager im Engadin, bist du am Predigen gewesen. Am nächsten Tag bin ich bei dir daheim als Student Kaffee trinken. Unterdessen bin ich ein erfolgreicher Geschäftsmann in Zürich und ich stehe so an meinem Schreibtisch. Und wo ich an meinem Schreibtisch am Arbeiten bin, kommt die Stimme rechts von hinten, überweis 80'000 für Syrien. Also gibst du mir jetzt dein Bankkonto oder nicht? Und ich meine, ich habe noch nie so schnell in drei Tagen 80'000 Franken verdient. Aber Gott weiss, wo die Not ist. Und Gott weiss, wo deine ganz persönliche Not ist. Geist, Seele oder Liebe. Es spielt für ihn nicht so eine Rolle, oder? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir lernen, auf eine Art und Weise beten, die effizient ist. Wir wissen, wir können Gott nicht eine Stunde lang Sachen erklären, die er schon lange weiss. Nein, wir müssen uns auf das stützen, was er verheißt. Sein Wort, er selber ist das Wort, ist in die Welt hineingekommen und er wohnt in uns. Und ich finde es so genial, wo Jesus gewirkt hat und seine Jünger gesehen haben, was er alles tut für Zeichen und Wunder. Die logische Folge ist gesehen, Herr, lehre uns beten. Ich meine, wenn wir das Leben anschauen, was alles passiert, 10'000 laufen dir hinten nach, aus Wasser wird Wein und die Lahmen gehen und die Blinden sehen, die
Toten stehen auf und. Und wenn wir dein Leben beobachten, dann muss die Quelle von deiner Kraft, muss die enge Beziehung mit Daddy sein, weil sonst könnte es ja nicht sein, dass du dich am Morgen entfremdest oder weggehst, wenn wir am Schlafen sind oder am Abend, wenn wir gehen schlafen, gehst du Steinwurf weit entfernt außerhalb vom Lager, du spätest die ganze Nacht durch. Also wir erkennen, Jesus, die Kraft von der Quelle von deinem Geist, wo wirklich das muss aus dem Gebet kommen. Darum lehre ich das Bett. Und er lehrt sie in Lukas 11, das Vater Unser. Das Vater Unser, wo die theologische Theorie ist, für alles, was wir brauchen, deckt auch alles ab. Geist, Seele und Liebe. Und nachher geht er einen Schritt weiter und sagt, und die Haltung von all dem, was er jetzt wissend und wo das Vater Unser von Lukas 11 beinhaltet, jetzt spielt es noch, in die Haltung vom Gebet spielt eine ganz zentrale Rolle. Und dann sagt er, es ist die Geschichte aus Lukas Kapitel 11, Vers 5, und er sagt, stellt euch vor, da ist ein Mann, der bekommt Besuch am Abend von einem Freund, unerwartet. Plötzlich steht er da vor der Tür, hey, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, darf ich bei dir übernachten, ich bin gerade da am Vorbeireisen. Und er sagt, ja sicher, weil in dieser Zeit ist es ganz klar gewesen, die ehrerbietende Kultur aus dem Orient, die heute noch funktioniert, wir laden die Leute natürlich zu sich ein und dann tischt man denen mal richtig zünftig auf, was der Kühlschrank hergibt. Nur hat er nichts gehabt. Und dann muss er zum Nachbarn gehen und sagt, beim Nachbarn klopft an und sagt, hey, ein unerwartet den Besuch kriegt, kannst du mir nicht 3 Brot leihen, ich gebe dir sie wieder zurück, aber hilf mir, dass ich nicht mein Gesicht verliere vor dem Besuch, der bei mir zuhause angekommen ist. Und von innen aus tönt es, und er sagt, es war ein Freund, wo er anklopfen ist. Nicht ein Wildfremder, ein Freund. Und der Freund ruft aus dem Bett raus, belästige mich nicht. Ich bin am Schlafen, meine Kinder sind bei mir im Bett. Was fällt dir eigentlich ein, um die Zeit bei mir anzuklopfen? Weisst nicht, es ist Mitternacht und später, lass mich in Ruhe. Und Jesus sagt, wenn er dir schon nicht geben würde, was du von ihm erbittest, weil er ein Freund ist, ich garantiere dir, er wird dir das geben, weil du unverschämt bei ihm anklopfst. Einfach, weil du unverschämt und frech bei ihm anklopfst und dich nicht abwimmeln lässt. Das sagt Jesus, das ist die Haltung, die er im Gebet einnehmen muss. Und dann gibt es ein interessantes Wort, das heisst, um des unverschämten Bittens willen wird er euch geben, was ihr braucht. Das Wort unverschämt aus dem Hebräischen ist das Wort Chuspa. Und Chuspa heisst übersetzt auf Deutsch so viel wie, wenn er in Kühnheit betet, wenn er in Wagemut betet, wenn er in Unverfrorenheit betet, wenn er in Überheblichkeit betet, wenn er wenn er in Überheblichkeit betet, wenn er in Frechheit betet, wenn er in Vermessenheit betet, wenn er in Arroganz betet, wenn er in Hartnäckigkeit betet, wenn er in Schamlosigkeit betet und wenn er in Courage betet, dann wird er euch Türen auftun und er wird euch geben, was ihr gebetet habt. Und ich denke, wow, Jesus, das tut mein Gottesbild von dir gerade ich meine, bis jetzt haben wir ja doch immer gedacht, Jesus ist das absolut sanfte Lamm Gottes und das ist er auch. Aber er ist auch der Löwe aus dem Stamme Juda. Und ich glaube, wenn wir als Nachfolger von Jesus, von dem Löwe aus dem Stamme Judas unterwegs sind, dann müssen wir auch lernen brüllen wie ein Löwe aus dem Stamme Juda. Ich glaube, im Herz müssen wir demütig bleiben durch alle Böden durch, aber wir dürfen kühn auf schon einmal rausbrüllen, was Wahrheit ist. Und alle dürfen es hören. Er geht sogar noch weiter und sagt, dann lesen wir mal die Geschichte von dieser Witwe, die beim ungerechten Richter war in Lukas 18. Da heisst, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig, eben frech, unverschämt, schamlos, mit Courage beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte, auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir, in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir dermaßen lästig, diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. In anderen Übersetzungen heisst es, sonst schlägt sie mir schlussendlich noch ins Gesicht, wenn ich ihr nicht gebe, was sie braucht. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und wird er sie etwas warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Wird Jesus, wenn er mal zurückkommt, so viel Glauben finden, wie die Witwe gehabt hat? Ich meine, was hat sie gehabt? Sie hat einen unerschütterlichen Glauben in ihr Recht. Wenn du in den Gerichtssaal reingehst, um dein Recht einfordern, dann weisst du, dann hat es da einen Richter und dann hat es da Ankläger. Du weisst, du kannst nicht mit Gefühl reingehen und sagen, ich habe den Eindruck gehabt oder ich meine oder ich sollte. Nein, du musst schwarz auf weiss musst du reinlaufen in den Gerichtssaal und sagen, das ist mein Recht und ich weiss, ich darf das Recht einfordern. Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Verheißungen nicht. Das, was Gott gesagt hat, das ist und das bleibt. Und dann sagt er auch noch, ich habe mal ein bisschen geschaut, was ist denn eigentlich sind die Gebetszutaten, wo Jesus sagt, werde ich es etwa lang rauszögern oder gebe ich ihr rasch, was sie will? Und ich habe mir dann auch überlegt, bei dem einen, das sind die 80.000 Franken, sind innerhalb von 3 Tagen reingekommen. Es sind andere Sachen, da bete ich seit 30 Jahren dafür. Ich weiss nicht, ich habe nicht die letzten Antworten, wieso dass gewisse Sachen schneller oder nicht schnell gehen. Aber etwas, was Gott sagt, ist, die Chancen steigen, dass Gebete auch schneller gehört werden, wenn wir in einer Haltung gehen, wie die Witwe ihr Recht Gott einfordern. Das Erste, was sie hatte, ist Glauben. Sie hat ihren Glauben nicht auf Gefühl, sondern auf Fakten gestützt. Im Hebräer 11,1 heißt: Was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da gibt's unsichtbare Dinge, wo Gott vorbereitet hat. Er hat unseren Schlüssel gegeben, im Himmel zu lösen und auf Erde zu binden. Er hat gesagt, rufend in eurem Herzen von oben ab, betend im Vater uns, dass es wird wie im Himmel so auf Erden. Das ist Glaube. Es rechnet damit mit unsichtbaren Dingen, die schon vorbereitet sind. Das ist das, was die Witwe hatte. Im Glauben in den Gerichtssaal reinlaufen und einfordern, was ihr Recht ist. Und wie gesagt, nicht basierend auf Gefühl, sondern wirklich, sie hat gewusst, was im Wort steht. Sie hat gewusst, was das Gesetz hergibt. Und dann der zweite Punkt, das zweite Ingredient oder Zusatz für rasche Gebetserhörungen, das ist ihre Beharrlichkeit gewesen. Sie hat sich entschieden, ich gehe bis zum Äußersten. Weil sie gewusst hat, wenn ich jetzt stehen bleibe, wenn ich aufgebe, dann bekomme ich nicht zu meinem Recht. Aber wenn ich hartnäckig bleibe, dann werde ich mein Recht bekommen. Und sie ist geblieben. Ich sage, das ist die Jakob-Haltung. Der Jakob, der gerungen hat mit dem Engel vom Herrn und gesagt hat, hey, ich lasse dich nicht los, ausser du segnest mich. Ich lasse dich nicht los. Ich weiss, vor Jahren habe ich, die tiefste Gotteserfahrung, die ich in meinem Leben hatte, ist aus einem Punkt von tiefster Verzweiflung herausgekommen. Wo ich zwar an der Bibelschule war, aber man kann auch an der Bibelschule verzweifelt sein, wenn du tagtäglich geistliche Bücher liest und sogar Bibel liest, kannst du verzweifelt sein. Und in meiner Verzweiflung bin ich so drin, dass ich einem Freund gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß zwar, dass Gott real ist, aber ich muss Gott einfach nochmal in seiner ganzen Realität erleben. Und wir haben uns zurückgezogen, 3 Tage in eine Alphütte und haben angefangen, Gott zu suchen. Und am 3. Tag ist der Gott aufgekreuzt. Ist wirklich wie eine Wolke vor Herrlichkeit in die Hütte hineingekommen. Und dann haben wir gehört, Engel singen. Wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen, wir haben Gottes Stimme gehört. Wir haben gespürt, wir können Gott greifen. Das ist etwas gewesen, wo ich gedacht habe, wow, das überlebst du nicht, wenn es noch lange geht. Und es ist noch, eigentlich nur, in meinem Gefühl nur 10 Minuten gegangen. Aber in Wahrhaftigkeit ist es über Stunden gegangen, wo du einfach weg bist an einem Ort, wo es bei Gott keinen Raum und keine Zeit gibt. Gott, ich lande dich nicht los, außer du segnest mich. Herr, ich bringe dir Not vor dir und ich lasse nicht los, ich stürme und ich mache weiter und ich fordere mein Recht ein, bis du antwortest. Und da gibt es noch einen dritten Punkt. wenn ich ins Gericht gehe, dann muss ich sicher sein, dass der Ankläger, und wir wissen, wer der Ankläger der Brüder ist, der Ankläger der Brüder hat seinen Namen bekommen, weil er das liebt, andere anzuklagen. Der Teufel, der Luzifer, der Vater der Flüge, der auf jeden Dreck sitzt, er liebt es, einem anzuklagen, wo er nur kann, darum hat er den Namen gekriegt. Und du musst davon ausgehen, wenn du dein Recht willst einfordern, dann wirst du immer auch mit einem Ankläger zu tun haben, der da steht und versucht, dein Recht, das du einfordern, oder ist zu unterbrechen, oder dass es nicht so weit kommt, dass du ausgehändigt bekommst, was eigentlich dir rechtmäßig zusteht. Und die Witwe hat müssen wissen, jawohl, ich gehe in absoluter Aufrichtigkeit und Reinheit und ich bin völlig nicht anklagbar vom Ankläger. Ich gehe da zu dem Richter und ich hole mein Zeug rein. Und ich glaube, das ist etwas, wo wichtig ist, dass wir auch wissen, wenn wir gehen beten, ich versuche im Gebet immer zu sagen, Jesus, wenn irgendetwas ist, wo der Ankläger mich anklagen kann, wenn es irgendetwas gibt, wo er mich auf den Schwanz steht oder wo ich irgendwie in einer Sünde sein sollte, dann musst du mir das aufzeigen, weil ich will effizient beten, ich will rasch beten, ich habe keine Zeit, um noch lange zu warten. Es ist so viele Not, wo jede Woche eine Tür klopft. Ich meine, Syrien ist nur ein Problem. Ich habe über 100 andere Projekte und es ist von A bis Z ein Glaubensprojekt. Wenn jedes Jahr für Jahr 8 Millionen Franken reinkommen, die sich im Ausland verzehnfachen und du Hunderttausende von Menschen darfst erreichen mit dem Evangelium, ist fantastisch, aber es ist ein Glaubensprojekt. Und ich muss mich darauf stützen, dass ich weiss, Jesus, du sagst, ich bin heilig, seid auch ihr heilig. Ich weiss, ich kann in den Spiegel hineinstehen, ich kann mich anschauen, ich kann sagen, es gibt keine bewusste Sünde in meinem Leben. Und wenn es irgendetwas ist, was ich muss in Ordnung bringen, zeig es mir, Heiliger Geist, auf und ich will es ans Kreuz bringen. Ich will mich reinwäschen lassen mit deinem Blut. Ich will, was scharlachrot ist, schneeweiß wird. Und dann weiss ich, dann kann ich in Kühnheit und mit Zuversicht in den Thronsaal Gottes reinrennen und mein Recht einfordern. Es hat so eine Geschichte im Sacharja 3, wo der Teufel, der Ankläger, die alte Schlange, mit der gleichen Masche, wie er es immer wieder macht, kommt er rein vor Gott und er streckt seinen Finger auf den Josua, den hohen Priester, und sagt, der hat ein Anrecht, hohe Priester zu sein. Der ist nicht würdig, hohe Priester zu sein. Schau mal, seine schmutzigen Kleider, die er anhat. Und dort war der Vater, dort war Jesus, der Herr der Heerscharen, dort waren noch mächtige Engel und der Teufel mit drinnen und er klagt der Josua an. Das, was er eben liebt. Er liebt dich anzuklagen, er liebt mich anzuklagen, er hat der Josua angeklagt. Und dann kommt Jesus und sagt, schweig, ich habe ihn wie ein Brandschitt aus dem Feuer rausgerissen und er ist gerecht gemacht in mir, wie alle anderen Menschen, die mir nachfolgen. Ich habe ihn rausgerissen als einer, der verloren war und ich habe ihn rausgerettet. Darum, ihr Engel, geht jetzt und tun dem Josua die alten schmutzigen Kleider abziehen und legen ihm Kleider von der Gerechtigkeit an, weil ich habe ihn gerecht gemacht. Und dann weißt du, ich darf als Gerechter vor Gott stehen. Und wenn es etwas ist, was nicht gerecht ist, dann bringe ich das Gott, um Gottes Willen da an dem Kreuz in die Ordnung. Und dann weiss ich, dann kann ich effizient auch von innen reissen und abreissen und reinholen, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber lassen wir nicht dem Teufel zu. Und leider Gottes gibt es in vielen Kirchen, in vielen Gemeinden so viele Sachen, die im Versteckten sind, die nicht sein sollten, die nichts mit der Heiligkeit Gottes zu haben. Bringen wir das in Ordnung, dass wir der effiziente Gebetsweltmeister werden. Das heisst, in der Geschichte von Simon am Zauberer, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 18. Ich meine, in Samaria, kurz nachdem, dass der Stephanus gesteinigt worden ist, die heilige Post abgegangen. Es sind Hunderte, die sind zum Glauben gekommen, sind getauft worden auf den Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Und dann irgendwann haben die Apostel in Jerusalem gehört, hey, dort unten geht Post ab, lass uns ab dem helfen, der ist völlig überfordert. Und einer, der zum Glauben gekommen ist, ist der Simon, der Zauberer gewesen. Und dann kommen die Apostel oben ab und sie legen denen, die getauft waren, Hände auf. Und offenbar war es sichtbar, dass Kraft von oben auf sie kam. Sie sind zugerüstet worden, das zu machen, was Jesus angefangen hat, das zu vollenden. Und wo der Simon, der Zauberer, die Kraft sieht, wo es den Händen von den Aposteln rausgeht, geht er zum Petrus her, in seiner Impertinenz geht er her und sagt, Impertinenz ist ein romanisches Wort, ich weiß nicht, ob das... In seiner Frechheit, in seiner Unverschämtheit geht der Simon, der Zauberer, zum Petrus her und sagt, wie viel Geld kann ich dir geben, dass die gleiche Kraft, die du hast, auch auf mich kommt? Und die Antwort von Petrus, also ich weiß nicht, ob man das heute in der Kirche sagen dürfte, hat gesagt, fahr zur Hölle, du mit deinem ganzen Geld. Weißt du, wieso, dass du kein Anrecht an meinem Gebet und kein Anrecht am Wort Gottes hast? Weil dein Herz nicht aufrichtig ist. Wenn dein Herz nicht aufrichtig ist, hast du kein Anrecht am Wort Gottes, sagt Petrus, und kein Anrecht an meinem Gebet. Fahr zur Hölle, du und dein ganzes Geld. Das heisst, ich finde das eine starke Bibelstelle, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere, und wir können auch sagen, der sensiblere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. Und jetzt kommt's. So wird euren Gebeten nichts mehr im Wege stehen. Hey, das hat mit der Herzenshaltung zu tun. Ihr Männer, wenn ihr umgeht, wie Jesus mit eurer Frau umgeht, dann steht euer Gebet nicht mehr im Weg. Also Gott zeigt, das ist ein wichtiger Faktor neben dem Glauben und neben der Beharrlichkeit, neben einer heiligen Sturheit, wie ein Pitbull-Terrier sich in der Wade vom Herrn festbeißt und sagt, ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich, hat es damit zu tun, weil es unsere Herzenshaltung ist. Ich bin heilig, sind auch ihr heilig. Lass uns ein heiliges Volk sein, das aufsteht und dermassen in eine Gebetswucht hineinkommt, dass sich rundum wirklich alles anfängt zu erschüttern und zu erbeben, was nicht fest ist und angenietet. Das heisst, das gefällt mir, im Matthäus 11 heisst es, bis zum heutigen Tag wird dem Himmelreich Gottes Gewalt antun. Was heisst das? Die Bibelstelle kann man verschiedentlich auslegen. Aber ich glaube, es heisst, bis zum heutigen Tag wird der Schöpfung von Gott und der Mensch, der Geschöpf von Gott, Ungerechtigkeit, Gewalt antun. Und die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Und dann sagt er, was ist die Antwort auf die Ungerechtigkeit von dieser Welt, die zum Himmel schreit? Und viele Christen sagen, ja, Gott ist ja souverän, kann ich machen, was er will. Natürlich ist er souverän, aber er macht nicht einfach, was er will. Wieso sagt er denn im Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ihr Menschen müsst beten, dass mein Reich im Himmel so wird wie da auf Erden, wenn es von allein machen würde. Nein, er macht es eben nicht, außer wir beten, dass es wird wie im Himmel, so auf Erden. Und dann sagt es heute, in dieser ganzen Waagschale, wo die ganze Ungerechtigkeit von dieser Welt zum Himmel schreit, sagt er, und es gibt Leute, die der Himmel mit Gewalt an sich reissen. Ich glaube, es gibt nur eine Gewalttätigkeit, die gerechtfertigt ist, wenn wir gewaltig das vom Himmel oben abholen, was Gott auf dieser Welt tun möchte. Ihr kennt die Geschichte von der Kurden, die sind seit Jahrhunderten verfolgt, unterdrückt. Das einzige grosse Volk in dem Ausmaß von 30 bis 40 Millionen auf dieser Welt, das keinen Staat hat. Sie sind ständig im Sandwich zwischen den Grossmächten, aktuell gerade wieder. Ich kriege es jede Woche mit, was passiert. Bombardiert mit Phosphorbomben aus der Türkei. Ich sehe ein Kind mit verbrennter Haut, wo aus purem Schmerz am Schreien sind. Ich sehe, wie sie umgetrieben sind. 100'000 sind von Idlib unterwegs, weil sie jetzt attackiert worden sind. Von verschiedenen Flugzeugen sind unterwegs nach Aleppo, sind unterwegs nach Damaskus, aber verschiedene Kinder sind erfroren, die Leute sind bei Minusgrad irgendwie im Zelt drin und unter dem IS haben Tausende ihres Leben verloren. Unter dem Krieg, der in Syrien herrscht, sowieso. Und das ist so eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Und wir haben angefangen, uns um die Leute zu kümmern, haben angefangen, wie gesagt, humanitäre Hilfe bringen, ihnen von Jesus erzählen, haben angefangen für sie beten, haben gesehen, wie Hunderte zum Glauben gekommen sind. Unterdessen haben wir 3 Motorradteams, die unterwegs sind, von Dorf zu Dorf, und sie beten, dass Gott ihnen den Mann und die Frau vom Frieden zeigt. Dann kommen sie in ein Haus, das offen ist, dann kommt das ganze Dorf in dem Haus zusammen, dann zeigen sie den Jesusfilm, nach dem Jesusfilm bekehren sich die Leute, dann beten sie für die Leute, dann kommt passiert Krankenheilung, Wunderwirkung, seelische Zerstümmelung, fährt wieder an von heil werden, und dann nach einer Weile vor Bejüngerung werden sie getauft, und in jedem Dorf so entsteht ein Gemeindli und ein Licht im Finsteren. Das ist das, was Gott macht. Und so häufig sehen wir, dass Gott im Kleinen wirkt, und wenn wir im Treu im Kleinen sind, dann ist er bereit, uns Grosses anzuvertrauen. Ich möchte euch kurz etwas zeigen. Ja, die Reihenfolge ist ein bisschen durcheinander gekommen, aber in einer Zeit, wo durcheinander... Aha, so. Ja, vielleicht Gebet, das ist das, wo in der tiefsten Not eben Leute machen, wenn die Ungerechtigkeit zum Himmel schreit. Das sind junge Frauen, sind ins Evin-Gefängnis gekommen, ungerecht, einfach weil sie Christinnen sind und haben angefangen zu beten und Gott hat angefangen zu antworten.
Ich wurde ins Evin-Gefängnis gesteckt. Ich hatte schon immer Angst vor dem Alleinsein gehabt. Der Gedanke, den Rest meines Lebens hinter Gittern zu verbringen, war schrecklich. Sie verhörten und verspotteten mich und verurteilten mich zu 5 Jahren Haft. Doch Gott machte mir mit Psalm 37 immer wieder Mut. Innerhalb von 3 Jahren hatten wir es geschafft, in Teheran 20.000 neue Testamente zu verteilen. Danach gründeten wir in unserer Wohnung 2 Hauskreise. Weil solche Aktivitäten im Iran verboten sind, wurden wir 2009 verhaftet. Später in der Nacht brachten sie uns in ein anderes Gefängnis. Das war ein schrecklicher Ort. Wir mussten auf dem kalten und schmutzigen Boden schlafen. Es war Winter und es gab keinen Teppich. Das Einzige, womit wir uns zudecken konnten, waren nasse Decken. Diese stanken stark nach Urin. Die Wächter schlossen die Türen von 8 Uhr abends bis um 9 Uhr am anderen Morgen. Die Gefangenen konnten nicht zur Toilette gehen. Als wir Gottes Wunder sehen konnten und wie er uns als Werkzeug nutzte, um anderen Gefangenen die frohe Botschaft zu bringen, fingen wir an, statt für unsere Freilassung für andere Frauen zu beten. Wir hatten fast 10 Gerichtsverhandlungen und in jeder Verhandlung drohten uns die Richter, dass wir durch Erhängen hingerichtet werden. So versuchten sie uns davon zu überzeugen, unseren Glauben zu verleugnen. Die Bibel sagt, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. So kann ich nur sagen, dass es für uns beide eine Ehre war, für unseren Glauben zu leiden.
In der ganzen Not, wo wir drin sind, haben wir gemerkt, wie Leute sich in der Not aufdrehen für das Evangelium. Ich glaube, das ist das, was jetzt am Passieren ist in unseren Breitengraden. Und da haben wir viel einfacher, das Evangelium weiterzugeben. In gewissen Ländern haben wir uns müssen Gedanken machen, wie können wir dem grossen Hunger, der in der Not am Aufstehen ist, wie können wir die Leute füttern mit dem Wort Gottes, wo sie sicher lesen können. Und etwas, wo wir auf den Markt gebracht haben, oder jetzt gerade auf den Markt gekommen ist, das ist die Hologrammbibel. Das ist gross wie eine Pille. Die öffnest mit der Hand, dann leuchtet es vor deinem Auge, leuchtet es die Bibel aus und du tust das mit einmal anklicken, kannst du das nächste Kapitel einleuchten. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Ich finde es absolut genial, wenn der Heilige Geist in der Not solche Sachen einem offenbart. Und ich möchte euch kurz zeigen, was das da ist. Kannst du ein bisschen lauter machen?
Was verfolgte Christen heute mehr als alles andere in der Welt brauchen, ist Hoffnung. Ich glaube, das Fundament für freie Gesellschaften besteht in den von Gott gegebenen Werten, die in der Bibel umschrieben sind. Deshalb haben wir die weltweit erste elektronische Bibel in der Größe einer Pille entwickelt. In dieser kleinen Pille stecken alle biblischen Bücher von der Genesis bis zur Offenbarung. Du hältst sie einfach in der Hand. Sie leuchtet den Raum vor deinem Gesicht aus, sodass du Gottes Wort lesen kannst. Diese Bibel macht das Bibellesen für verfolgte Christen sicher, in Regionen, wo sie dafür im Gefängnis leiden oder getötet werden könnten. Unterstützen Sie uns darin, diese Bibel unter den am meisten verfolgten Christen weltweit zu verbreiten.
Wenn jemand dazukommt, kannst du einfach deine Hand zumachen, kannst sie schlucken oder wegwerfen. Nach dem Schlucken kannst du wieder brauchen. Es funktioniert noch. Und so einfach ist das. Aber ich glaube, wir haben es einfacher in der Schweiz, das Evangelium den Leuten weiterzugeben. Darum lass uns die Freiheit nutzen, solange wir sie haben. Ich bin auch immer wieder, sehe ich, wie Gott braucht keine Helden, aber er braucht Leute, die im Gehorsam das machen, was er ihnen auftreibt. Wie viel habe ich noch? 5 Minuten? Oh, ich schließe nicht schon bald. Und etwas, was ich gesehen habe, ist eine Arbeit, die wir in einem nordirakischen Flüchtlingscamp haben. Wir haben in 2016 in Sulaimania haben wir für Kinder haben wir Geschenke verteilt, haben nachher ihnen das Evangelium weitergegeben. Dann haben Kinder von einem anderen Camp haben uns geschrieben und gesagt, es ist ungerecht, um alle anderen kümmert man sich, aber uns haben wir schon lange vergessen. Wir würden gerne lernen, und das ist vielleicht typisch für Teenage-Mädchen, sie schreiben in einem Brief, wir würden gerne lernen, tanzen, singen und Englischunterricht würden wir gerne haben. Dann haben wir zurückgeschrieben und gesagt, wir können gerne helfen, wenn wir können, aber wir tun grundsätzlich nur helfen, wenn wir dürfen Hoffnung verkünden, das heisst, wenn wir dürfen Jesus Christus predigen. Dann hat die Lagerleitung zurückgeschrieben und gesagt, von Jesus Christus kennen wir eigentlich nicht viel, von dem her könnt ihr gerne kommen und uns erzählen. Dann haben wir zwei Evangelisten geschickt, um das zu sondieren, ob das wirklich vom Herr ist oder ob es nur Lippenbekenntnis sind. Effektiv, wir dann dort dürfen Kinderarbeit machen, wir dürfen Jesusfilm zeigen, Alpha-Kurs machen, wir dürfen eigentlich alles machen, der Bäckerei, wir haben dort eine Weberei aufgebaut, mit geholfen jetzt mit einem Spital, das dort ist. Und das Interessante am Ganzen ist, kürzlich ist das erste christliche kurdische TV-Studio entstanden in diesem Flüchtlingscamp durch ein paar Leute, die vor wenigen Monaten, ein Ehepaar vor wenigen Monaten zum Glauben gekommen ist und ein ehemaliger Filmregisseur, der vor 5 Jahren zum Glauben gekommen ist, der gebetet hat, dass sein Volk von den Kurden, wo kein christliches Fernsehen für die kurdische Bevölkerung für 30, 50, 40 Millionen gibt, dass er so etwas darf ins Leben bringen. Und wirklich am Ort von Ground Zero, dort, wo die Ärmsten von den Armen sind, hat es Gott dazu gebracht, dass jetzt ab dieser Woche, jede Woche mehrere Stunden Evangelium zu 10 bis 15 Millionen Kurden ausgestrahlt wird. Hat es vorher noch nie gegeben. Aber dort, darum sage ich, dort, wo die Ungerechtigkeit zum Himmel schreit und wir anfangen als gewalttätige Betten und das Zeug oben runterrupfend, wo vorbereitet ist, dann macht Gott eben plötzlich so Sachen, dass man das Evangelium kann Millionen weitergeben. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir nicht verkennen, was für eine Power, was für eine Kraft das Gebet eben hat. Ja, das ist es.
Großes Ereignis im islamischen Irak, wo Kirchen seltene Relikte aus vergangenen Zeiten sind. Konvertiten werden getauft. Wie es dazu gekommen ist. Die Weihnachtspäckli-Aktion in Süleymaniyah 3 Jahre zuvor führt zur AVC-Initiative in diesem weit entfernten nordirakischen Flüchtlingscamp. Kinder laden uns per Brief ein. Wir wollen singen, tanzen und Englisch lernen. Die Camp-Verantwortlichen erlauben uns, auch von Jesus zu reden. Wochen später installiert ein Team 3 Wohncontainer. Lang- und Kurzzeit-Volontäre knüpfen Kontakte. Sie trinken Unmengen Tee bei Familienbesuchen. Sie führen Events für Kinder und Erwachsene durch und unterrichten Englisch.
Barizan Amadebani Poshevist.
Salam Becherbe. Ein Kinderspielplatz wird eingeweiht und zum Treffpunkt für Kinder und Erwachsene. Später wird eine Weberei gebaut und in Betrieb genommen. Und eine Containerklinik der Schweizer Armee in den Bergen. Ärzte und Pflegepersonal engagieren sich sporadisch im Camp. Ein konvertierter Filmregisseur, ein Komiker und seine Frau mit Filmausbildung bauen ein Studio auf, um durch elektronische Medien Kunden mit der christlichen Botschaft zu erreichen. Als Atheist und Redaktor eines Untergrund-Filmmagazins im Iran recherchierte ich über den Begriff Liebe in der westlichen Kultur. Es weckte mein Interesse am Leben von Jesus. Dann musste ich in den Irak fliehen. Hier im Camp war es wie in der Hölle. Ich hasste jeden. Heute liebe ich Jesus, weil er mich geheilt und verändert hat. Es ist um ihn. Sein Rücken war total verkrümmt. Ich war total verzweifelt, konnte nicht mehr gehen. Man sagte mir, ich solle zu Jesus beten. Das tat ich. Danach machte ein Arzt eine Röntgenaufnahme und sagte, mit diesem Rücken ist alles in Ordnung. Mein Freund hatte gesagt, die Frauen hier seien Schweizerinnen und gefühlskalt. Dann traf ich Seraina. Sie strahlte Wärme aus und gab mir eine Bibel. Ich las stundenlang darin. Dann hatte ich einen Traum. Ich sah Jesus und Leute, die auf ihn zeigten und sagten, er ist Gott. Und auch ich tat dies. An diesem Tag wurde ich, ein bösartiger Mann, um 180 Grad verändert. Wegen all diesen Morden, diesen Ungerechtigkeiten, verlor ich alle Hoffnung, bis ich erlebte, wie die christlichen Mitarbeiter hier uns von ganzem Herzen dienen. Inzwischen sind Campbewohner Christen geworden und lassen sich taufen. Eine christliche Gemeinde entsteht. Taufe mündet in eine veritable Party und in Freude und Begeisterung, was im trüben Alltag des Flüchtlingscamps in den vergangenen 25 Jahren kaum jemals aufgekommen ist.
Ich möchte mit einem Zeugnis schliessen. Ich habe vor Jahren gelesen im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6, was heisst, wir sind ja mit Jesus in einen neuen, in einen perfekten Bund hineingebunden. Die alten Bünde sind offenbar nicht perfekt, darum hat es einen Bund mit Jesus gebraucht. Er sagt, und in dem neuen Bund, 2. Korinther 3, 6, sagt er, ihr seid befähigt worden zu dienen. Von dem Moment, wo ihr in das Bündnis mit Christus Jesus eingetreten seid, sind ihr fähig gemacht worden, Diener zu sein. Und nicht einfach so Diener, sondern Diener im Heiligen Geist. Das heisst für mich, okay, Jesus, wenn ich höre, was der Heilige Geist sagt und ich folge, was der Heilige Geist tut. Parakletos heißt para, nebenbei, und Kletos, einer, der herbeigerufen wurde. Also der Heilige Geist ist einer, der herbeigerufen wurde, um neben mir zu stehen und um mit mir zu gehen, um der Helfer in meinem Leben zu sein. Und ich glaube, ganz praktisch, eben auch, wenn es ums Gebet geht. Und ich sage, Jesus, ich verstehe das. Ich habe quasi von dir den Titel bei meiner Wiedergeburt bekommen, beim Eintreten in den neuen Bund mit Christus Jesus. Ich bin zum Diener gemacht worden, zum Diener im Heiligen Geist. Und wenn ich im Heiligen Geist diene, dann wird meine Herrlichkeit grösser sein als die Herrlichkeit, die auf Mose ist. Das ist, was verheißen ist da drin. Und dann denke ich, Jesus, ich sehe noch nicht viel von dieser Herrlichkeit, aber ich glaube, bevor die Herrlichkeit kommt, müssen wir lernen, im Heiligen Geist zu dienen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Dann habe ich mich 4 Tage zurückgenommen, bin ins Unterengadin, Dorf, Schule abgegangen und habe gesagt, Herr, ich will jetzt 4 Tage lang von dir trainiert werden, wie ich im Heiligen Geist kann dienen und gehorsam sein und umsetzen, was du mir aufs Herz leist. Dann habe ich angefangen, ich weiß nicht genau mehr, wie, ob es 1 Stunde oder 2 oder 3 war, mit Beten, mit Bibellesen, mit Anbeten. Und irgendwann kommt ein Impuls. Gang auf die Hochbrücke. Die Hochbrücke ist im Unterengadiner Dorf Schkuli, in dem V-Tal, eine Verbindungsbrücke von der rechten zur linken Talhälfte. Und Leute, die häufig Suizidgedanken haben, gehen auf die Brücke und schmeißen sich dort oben ab und machen ihrem Leben ein Ende. Und ich denke, okay, vielleicht ist so eine verzweifelte Seele dort oben. Dann gehe ich dort rauf und ich gehe ihr Mut machen. Und ich warte etwa 1/2 Stunde dort oben, es kommt niemand. Okay, offensichtlich habe ich falsch gehört. Am nächsten Tag wieder das gleiche Prozedere. Ich bete nach, ich suche Gott, ich will mich vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Der gleiche Impuls. Ich gehe wieder auf die Brücke, es kommt wieder niemand. Am dritten Tag wieder der gleiche Impuls. Damals warte ich eine ganze Stunde auf dieser Brücke, es kommt immer noch niemand. Okay. Am nächsten Tag wieder dasselbe. Ich bete Gott an. Ich bin ja da zum trainiert werden von dir, Heiliger Geist. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber da drinnen steht's. Und dann kommt der Impuls. Das Mal gehst du nicht auf die Hochbrücke. Das Mal gehst du auf den Pitzlischan. Der Pitzlischan ist 3105 Meter hoch. Das heisst, das Mal laufe ich nicht 10 Minuten zur hohen Brücke, sondern das Mal wandere ich mehrere Stunden den Berg darauf. Aber Gehorsam ist besser als Opfer, zum herauszufinden, was der Heilige Geist ist, sagt und tut und will. Machst einfach, was du sagst. Spielt doch keine Rolle, oder? Ich meine, ab und zu geht es schief und ab und zu geht es nicht schief. Aber wir müssen lernen, auf die Stimme von ihm zu hören. Und dann laufe ich auf bei der SAC heute auf 2500 Meter, sage ich, Jesus, ich glaube, 2500 Meter langt auch. Und dann bin ich einfach dort gesehen und habe gemacht, was ich den Eindruck hatte, ich soll. Und ich habe angefangen, das Wort Gottes über dem Dorf Schkul, Sent und Ftan ausrufen. Ich habe angefangen, die Leute zu segnen. Ich habe gesagt, Gott, schenk mir Divine Appointments, göttliche Begegnungen mit Leuten, die verzweifelt sind. Und ich segne sie, dass sie zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen. Ich segne sie, dass ihre Herzen aufgehen. Ich segne sie, dass ihre Herzen heil werden. Und, was ich auch alles betet habe. Bin oben runtergekommen nach Stunden, bin duschen, bin etwas essen, habe all meine Gebete vergessen, gehe vor die Türe und dann kommt eine Frau und eine junge Frau, etwa 24, rennt auf mich zu und sagt, Sascha, ich muss dir mein ganzes Leben erzählen. Ich will dir sagen, ich bin als 15-jähriges Mädchen, bin in diesem Dorf sexuell missbraucht worden. Seither, das hat mein Leben kaputt gemacht. Ich bin in den Alkohol hineingeflüchtet. Ich bin in Drogen hineingeflüchtet. Ich bin in die Magersucht hineingeflüchtet. Heute ist mein Leben dermaßen kaputt. Ich wollte 4-mal mir das Leben nehmen, aber es funktioniert einfach nicht. Sag du mir, wieso das nicht funktioniert. Nur können sagen, aus dem ganz einfachen Grund, weil du meinen Jesus noch nicht kennst, darum hat es nicht funktioniert. Und dann hat er von Jesus erzählt,
wie man Frieden mit Jesus bekommt, dass Jesus das ausgegossene Salböl ist, wo jede Wunde kann reinigen, desinfizieren und heilen und wiederherstellen. Und das heißt, und das funktioniert mit dem Jesus. Er hat gesagt, schau, wenn du es von ganzem Herzen glaubst, dann funktioniert es. 1000%. Und wie sie herzurennen kam, ist sie davor gerannt, ist bei ihr in den Garten reingeknüllt, 50 Meter bei mir vis-à-vis. Und dort ist sie Jesus am Anbeten und dann sagt sie, und dann ist die ganze, sie hat den Eindruck gehabt, der ganze Himmel kommt auf sie ab. Da ist so eine Kraft gekommen, da ist so eine Freude gekommen, da ist so eine Power gekommen. Und während zwei Stunden ist sie einfach als verzweifeltes Mädchen dort gewesen und hat den König von den Königen kennengelernt. Wieso? Weil so ein 0815 Christ wie ich einfach gemacht hat, was der Geist Gottes ihm so aufs Herz gelegt hat, ihn angeschoben hat. Und ich weiss nicht, was Jesus dir aufs Herz legt, wenn er dich anschiebt. Die Leute da draußen, die sind, ich meine, du laufst, gestern bin ich in Aarau gesehen, du laufst durch die Stadt durch und es gibt, glaube ich, nur ein Thema. Es gibt nur ein Thema. Das fährt mit C an und hört mit A auf. Und ich glaube, da sind wir die Antwort dort drinnen. Und der Heilige Geist gibt dir Weisheit, weil wer den Vater um Weisheit bittet, der bekommt Weisheit, wenn er nicht zweifelt. Und der Vater wird dir Impulse geben. Und du wirst das können. Ich meine, was habe ich dieser jungen Frau gesagt? 10 Minuten haben gelangt, um ihr das ganze Leben zu verändern. Das ganze kaputte Leben von den letzten paar Jahren. Vater im Himmel, du bist Gott und du bleibst Gott und du bist Gott, der in Kontrolle ist. Du bist der Gewaltige und du bist der Mächtige. Du hast uns das Leben geschenkt und du bist der das Leben nimmt. Du sagst aber, niemand wird frühzeitig von der Welt abtreten, wenn du das nicht sagst. Und ich danke dir, Jesus, dass die Menschen, die Angst haben, dass jetzt durch Corona der Tod kommt oder Krankheit kommt. Herr, ich danke dir auch, Jesus, Herr, die ganze Situation, wo Kegis drin sind. Herr, sie ist nicht vergeben, sie ist nicht verloren. Du bist immer noch Gott, der in Kontrolle ist. Du bist immer noch der gesprochen hat und das Leben ist gekommen. Du bist immer noch der, wo spricht und es ist. Du bist immer noch Alpha und Omega. Du bist immer noch Immanuel, Gott mit uns. Du bist immer noch der Wundertäter. Du bist immer noch der Friedenfürst, der Wunderrat, der allmächtige Gott. Du bist immer noch Ich bin, der Ich bin. Du bist immer noch der thront im Universum und regiert vom Universum aus in die Welt rein. Du bist immer noch der zu uns spricht wie ein guter Hirte zu seinen Schafen. Du bist immer noch der, wo uns die Impulse gibt, dass wir gehen und Hoffnung verstreuen und verbreiten all denen, die keine Hoffnung haben. Und du bist immer noch der gesagt hat, geht und heilen die Kranken. Ich habe euch die Vollmacht und ich habe auch die Autorität gegeben. Um nichts haben sie es gekriegt, gratis haben sie es bekommen, um gratis und um nichts gehen sie weiter, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Und Amen. Amen.